Windenergie muss mehr und mehr genutzt werden, da sind sich die meisten im Lande einig. Aber keine Windräder in meinem Blickfeld, da sind sich auf dem Land viele Anwohner einig. Windräder verschandeln die Landschaft, argumentieren sie, gefährden Vögel, sind zu laut. Wie daraus aber Widerstand und organisierter Protest wird und wer dann dahinter steckt, das haben Wissenschaftler des Forschungsinstituts für Nachhaltigkeit in Potsdam untersucht. Für ihre Studie verfolgten sie 5 Windenergieprojekte und 2 Netzausbaugebiete. Studienleiter war Jörg Radke. Schönen guten Tag, Herr Radke.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Herr Radke, in 6 Bundesländern, darunter Brandenburg, haben Sie das untersucht. Ähneln sich bundesweit Motive und Art der Protestierenden?
Ja, das ist tatsächlich so, so wie Sie es eben schon angesprochen haben. Diese Formen der Motive sind eigentlich überall sehr ähnlich. Das heißt, vereinfacht zusammengefasst ist es so, es teilen die Menschen, teilt insgesamt diese, ich nenne das mal so, diese Sorge um die Einflüsse, die es auf den Ort gibt durch die Energieinfrastrukturen, also die Windräder oder auch die neuen Stromtrassen. Und da geht es eigentlich immer darum, dass man sich sorgt um die Einflüsse auf Natur, auf Umwelt, aber auch auf die Gesundheit und natürlich auch das Landschaftsbild. Also Stichwort, wie verändert sich meine Heimat? Und zum anderen ist es so, dass auch in der Art und Weise dieser Proteste es sich ähnelt, dass auch darüber nachgedacht wird, welche Alternativen kann es geben. Und die Menschen möchten das gerne kritisch diskutieren und sind sich bei den Vorschlägen, die dann auf dem Tisch liegen, wie Beispiel sollen Windparks gebaut werden, sich fragen, naja, aber gibt es denn da vielleicht nicht gute Alternativen zu? Und das insgesamt führt dazu, dass sich dann Menschen vor Ort zusammenschließen, meistens in Bürgerinitiativen. Und diese Bürgerinitiativen organisieren dann die Proteste. Das fängt meist klein an, mit einer kleinen Zelle, einem häufig ja kleineren Ort, wenn es in ländlichen Gebieten ist. Und das kann dann aber schnell auch größer werden und die können sich auch miteinander vernetzen. Bei den Stromtrassen natürlich entlang der Trassenverläufe. Bei Windkraft ist das ein bisschen anders.
Aber ja, gucken wir uns das mal konkret an. Sie haben ja in der Uckermark einen Fall untersucht, in Krossow, da sollte ein Windpark errichtet werden. Wie rührte und entwickelte sich da der Protest?
Ja, da fing es eben auch ganz klein an. Da ging es darum, dass erstmal nur ein Windpark erweitert werden sollte. Und dann ist es so, dass also weitere Akteure hinzugekommen sind, etwa dieses Bündnis von Vernunftkraft, was überall in Deutschland aktiv ist und sich ja meist gegen diese Windenergieplanung richtet. Und da ist dann eine größere Initiative draus geworden, die nannte sich dann schließlich Rettet Brandenburg und war dann der Meinung, dass also nicht nur dieses eine Dorf dann überbelastet wird mit der Windkraft, sondern dass es eigentlich ein Phänomen ist, was auf das ganze Bundesland Brandenburg zutrifft, wo man gesagt hat, also dieses Bundesland hat jetzt eigentlich im Bereich Windkraft genug geleistet und haben dann gesagt, sie möchten also eine landesweite Initiative starten, wo dann auch Unterschriften gesammelt wurden und man damit zum Landtag gehen wollte, um dann insgesamt bezogen auf das Bundesland also weiteren Windkraftausbau stoppen wollte. Das hat allerdings nicht funktioniert, muss man sagen. Das heißt also, diese Bewegungen, die dann größer werden, die brechen dann auch wieder in sich zusammen. Also man kann insgesamt sagen, das hat auch seine Grenzen.
Also wird das aber erstmal den Leuten vor Ort quasi außer Hand genommen, ihr Protest, den sie ja durchaus mit nachvollziehbaren Gründen am Anfang angezettelt haben und andere übernehmen, vielleicht sogar Rechtspopulisten?
Ja, es ist so, dass das tatsächlich ganz gut in dieses Muster und in diese Logiken hineinpasst. Und wir unterscheiden da in der Wissenschaft insgesamt 3 Formen des Populismus, die man von dem klassischen politischen Populismus, so wie man das eben auf der Bundesebene oder auch in anderen Ländern auch kennt. Und diese Narrative, die da verwendet werden, die kann man tatsächlich auch auf die Energiewende ganz gut übertragen. Ich sage das mal ganz kurz in ganz wenigen Sätzen. Das erste Motiv ist diese Haltung, dass die da oben etwas entscheiden. Dass also in Berlin die Entscheidungen dafür getroffen werden, dass dann vor Ort diese hässlichen Windräder gebaut werden. Das heißt, wir hier müssen darunter leiden, was die da entscheiden. Das ist ein ganz typisches Phänomen des Populismus. Das zweite ist das, dass man sagt, die entscheiden das gar nicht in unserem Sinne. Wir haben eigentlich im Sinne der Volkssouveränität eine gemeinsame Meinung. Es gibt eigentlich einen Willen des Volkes und der wird aber nicht berücksichtigt. Das heißt, wir sind eigentlich alle dagegen, nur die Politik, die interessiert sich sozusagen gar nicht dafür. Und der dritte Punkt ist die Form des Antipluralismus, dass man sagt, ja, also es gibt eigentlich einfache Lösungen, diese vermeintlich einfachen Lösungen, die Energiewende und diese ganzen Diskussionen darum sind ja wahnsinnig komplex. Auch diese Planungsprozesse sind sehr komplex. Und da ist dann der Populismus verführerisch, der sagt, ja, die erzählen euch das alles, dass es alles so und so wäre, aber eigentlich ist es ganz einfach und wir können zum Beispiel, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, einfach die Atomkraftwerke weiter laufen lassen und dann bräuchten wir auch diese ganzen hässlichen Windräder hier alle.
Wie unter anderem Populisten manchmal die Proteste von Anwohnern gegen Windräder beispielsweise okkupieren und übernehmen können. Das schilderte der Politologe Jörg Radke vom Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit in Potsdam. Da hat er eine Studie zu diesem Thema erarbeitet mit seinen Kolleginnen und Kollegen. Schönen Dank, Herr Radke.
Ja, vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.